Wir haben den Predigttext schon teilweise gehört und teilweise auch schon veranschaulicht bekommen. Deshalb werde ich den Predigttext nicht lesen, aber gleich nochmal drei Verse hervorheben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. 2023 ist unsere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zurückgetreten. Und sie hat eine lange Mängelliste gehabt, die man ihr vorgeworfen hat. Ein Mangel, den sie hatte, laut Kritiker, war, dass sie in unangebrachter Kleidung im Kriegsgebiet aufgetreten ist. Also ich habe mal so ein exemplarisches Foto mitgebracht. Das ging auch durch die Presse, also im Kriegsgebiet mit Stöckelschuhen und im Kostüm ist sie da aufgetaucht bei den Soldaten. Ich habe einige Lachen gehört. Und andere haben den Kopf geschüttelt. Vielleicht sollten wir das, was wir der Christine Lambrecht jetzt so ankreiden, was angekreidet wurde, sollen wir mal auf unser geistliches Leben übertragen. Ich weiß nicht, wie Gott reagiert. Es ist auch immer schwer vorzustellen, was Gott im Himmel macht. Aber ich glaube, manchmal, da schüttelt er auch über uns den Kopf, über uns Christen. Wir haben gelesen, wir sind in einen Kampf hineingestellt, in einen Glaubenskampf hineingestellt und Gott hat uns die Waffenrüstung gegeben in diesen Kampf hinein. Und sehr häufig laufen wir Christen in den Kampf rein, ohne uns angemessen anzuziehen, ohne diese Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Da meinen wir, durchs Leben zu kommen, die geistlichen Kämpfe zu bestehen, ohne dass wir den Helm des Heils anziehen, den Gürtel der Wahrheit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendjemand im Himmel sitzt und denkt, ach, schon wieder diese Christen. Ich habe denen doch alles gegeben. Und sie laufen in unangebrachter Kleidung über das Schlachtfeld. Und dann merken wir, dass das, was wir anderen manchmal vorwerfen, dass wir das bei uns auch in anderen Gebieten, nämlich im geistlichen Leben auch tun, dass wir uns unangebracht in den Krieg begeben. Nach irgendeiner Predigt, die ich mal gehalten habe, ist schon länger her, kam eine ältere Frau auf mich zu und meinte, ich bete jeden Morgen die geistliche Waffenrüstung. Und ich habe sie gefragt, was meint sie damit? Jeden Morgen, bevor ich aufstehe, dann bitte ich Gott darum, bitte ich meinen Herrn Jesus darum, dass er mir diese ganze Waffenrüstung anzieht. Dass ich heute wahrhaftig durch den Tag gehe, dass ich die Heilsgewissheit habe, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und dass er für mich alles ist, was ich im Leben brauche. Und ich möchte uns nochmal drei Verse vorlesen, die ich denke, das ganz gut zusammenfasst. Ich lese uns Epheser Kapitel 6, die Verse 10, 11 und 18. Ich lese nach der Luther-Übersetzung, da steht zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Und dann Vers 18, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Ich möchte nochmal beten. Himmlischer Vater, wenn wir in dein Wort gucken jetzt, dann bitten wir dich darum, dass du uns offene Herzen schenkst. Wir bitten dich darum, dass wir dein Wort aufnehmen und annehmen können, da wo es uns vielleicht auch den Spiegel vorhält, wo es uns kritisiert, wo es uns ermahnt, wo es uns korrigiert. Ich bitte dich darum, dass wir offen dafür sind. Und da, wo wir Trost und Ermutigung brauchen, da bitte ich dich darum, dass dein Wort uns auch ermutigt, dass es uns aufrichtet, dass es uns tröstet. Danke für dein Wort und danke dafür, dass wir diese Freiheit haben, dein Wort zu hören und uns unter deinem Wort zu versammeln. Amen. Leider haben wir viele Kriegsgebiete auch jetzt im Jahre 2024. Der Mensch ist nicht viel klüger geworden, obwohl er gebildeter zu sein scheint. Trotzdem gibt es noch Kriege. Und wenn wir uns mit dem Ukraine-Krieg beschäftigen, dann merken wir immer wieder, dass von Kriegsstärke, vom Kriegsmaterial die Rede ist. Und deshalb müssen wir uns im ersten Punkt mal die Frage stellen, was ist eigentlich unsere Stärke? Und in Vers 10 wird uns dann die Antwort gegeben: Seid stark im Herrn. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann liegt deine Stärke nicht in dir, in deinen Fähigkeiten, sondern im Herrn. In Gott selbst, in Jesus Christus, da liegt unsere Stärke. Und wenn wir uns die Briefe von Paulus angucken, dann merken wir immer wieder, dass es eine Lieblingsformulierung von Paulus ist: im Herrn, in Christus, in Jesus wird sehr häufig in den Briefen geschrieben. Das ist das, was Paulus sagt. Ich bin stark im Herrn. Meine Kraft liegt in Jesus, im Kreuz, in Christus. Das wird er immer wieder betonen, wenn wir die Briefe lesen würden. Ist dir das bewusst, dass deine Stärke, dass deine Widerstandsfähigkeit in Christus liegt? Und deshalb ist es so gut, dass wir jeden Morgen, wie diese alte Frau, die zu mir gekommen ist, immer wieder sagen: Ich ziehe jeden Morgen die Waffenrüstung Gottes an, weil ich weiß, ohne Gott, ohne Jesus kann ich diesen Tag nicht überstehen. Und deshalb finde ich die Schlachterübersetzung in Vers 18 so angebracht, weil sie auch dem griechischen Urtext entspricht. Da steht nämlich nicht nur, wie es Luther übersetzt hat: Betet alle Zeit, sondern indem ihr alle Zeit betet. Also wir sollen die Waffenrüstung Gottes anziehen, indem wir beten. Der Schlüssel für die geistlichen Kämpfe, die du hast, sie liegen im Gebet. Sie liegen darin, dass wir Jesus Christus auf unsere Seite ziehen. Dass wir ihn bitten, mit uns durch unseren Tag zu gehen. Und das kennen wir auch. Wir kennen Tage, wir kennen Phasen, wir kennen Zeiten, wo wir viel zu erleiden haben, wo wir viele geistliche Kämpfe zu kämpfen haben. Und das ist nichts Neues. Die Bibel berichtet uns immer wieder davon, und so hat es Paulus in Hebräer 12, Vers 1 auch mal formuliert: Wir sind in den Kampf gestellt, der uns bestimmt ist. Also Gott hat gesagt: Ich werde euch in einen Kampf stellen. Wenn ihr Christen seid, wenn ihr Christen werdet, dann stelle ich euch in einen Kampf hinein. Und wir lesen das auch in unserem Predigttext, dass wir nicht gegen irgendwelche Mächte auf dieser Welt zu kämpfen haben, sondern wir haben mit Mächten der Finsternis zu kämpfen. Und so berichtet uns die Bibel das von Anfang bis zum Ende, dass wir in einer Welt leben, wo es einen Kampf gibt. Es gibt einen Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und Satan. Und in diesen Kampf werden wir hineingestellt. Und deshalb verwundert uns das nicht, oder sollte uns das nicht verwundern, dass du nicht nur Gott in deinem Alltag erlebst, sondern auch Pfeile des Teufels erlebst. Gestern Nachmittag habe ich das nochmal gemacht. Ich habe nochmal meinen Pfeil und meinen Bogen rausgenommen und habe dann mal ein paar Schießübungen gemacht. Und ich habe meine Frau gebeten, dass sie mir alte Konservendosen sammeln soll, dass ich mal auf Konservendosen schieße. Natürlich habe ich das nicht auf den Kopf meiner Söhne oder meiner Kinder gestellt, sondern ich habe das auf eine Mauer gestellt und ich habe gemerkt, wie stark solche Pfeile sind. Also so eine Dose ist ja gar nichts. Die schießt so ein Pfeil locker ab. Und die Bibel berichtet, dass diese Angriffe des Teufels wie Pfeile sind, wie feurige Pfeile, die um uns her zischen. Und wie oft erlebe ich das und du bestimmt auch, wo diese Pfeile um uns her zischen. Pfeile der Ängste, wo wir Angst haben, wie wird das sein? Dass wir Ängste haben, wie überstehen meine Kinder, mein Ehepartner diesen Tag? Und wie viele Ängste stehen wir aus für Menschen, die uns wichtig sind? Dass wir für unsere Kinder, unsere Enkel beten, und Gott darum bitten, dass sie bewahrt bleiben. oder dass sie wieder zurück in die Nähe Gottes kommen. Wo wir einige Kämpfe, geistliche Kämpfe auszufechten haben. Oder die Zweifel, sollte Gott gesagt haben? Sollte das Wort Gottes wirklich Recht haben? Stimmt es, was die Bibel sagt? Oder doch der Zeitgeist, der uns ganz andere Dinge einflößt? Oder diese geistlichen Kämpfe, wenn wir mit Scham und Schuld zu tun haben, wenn wir Dinge getan haben, die laut der Bibel nicht richtig sind, die Sünde sind, und wir schämen uns dafür, vor Gott oder vor anderen Menschen. Und dann gibt es vielleicht auch Vorwürfe, die an dir nagen. Vorwürfe, die andere dir machen, wo du dich vielleicht falsch verhalten hast. Oder Selbstvorwürfe, wo du merkst, da hast du dich nicht richtig verhalten. Und immer diese Anklage des Satans. Diese Anklage, wo Satan dich anklagen möchte. Siehst du, du bist doch nicht so ein guter Christ, wie du immer tust. Du solltest heilig sein. Aber siehst du, du bist gar nicht so heilig, wie du immer tust. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir beten, dass wir diese Kämpfe im Gebet vorbereiten und im Gebet durchstehen. Das ist wichtig. Ich habe das mal definiert, Gebet ist Beziehungspflege mit Gott. Du pflegst deine Beziehung, du pflegst das, was dir in deinem Leben so wichtig ist, dass Christus in dir ist und du in ihm, wie es Johannes 15 ausdrückt. Deine Stärke liegt im Herrn, in Jesus Christus. Und in Christus kannst du angemessen auf deinen Alltag reagieren. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von der Waffenrüstung. Nicht so schön wie hier, aber so wie es vielleicht auch einem Soldaten entspricht. Der Gürtel der Wahrheit. Wir wollen uns im zweiten Punkt mal die ganze Waffenrüstung ein wenig näher angucken. Wir wollen als erstes uns den Gürtel der Wahrheit angucken. Er ist nämlich das, was alles zusammenhält. Bevor ich diese 6 Punkte näher angucke, möchte ich euch was mitteilen. Wenn ihr jede einzelne Waffenrüstung, jeder Gegenstand dieser Waffenrüstung mal genauer anguckt, dann werdet ihr an anderer Stelle in der Bibel finden, dass es immer die Beschreibung von Jesus Christus ist. Exemplarisch mache ich euch das am Gürtel mal deutlich. Der Gürtel der Wahrheit. Jesus Christus hat selbst in Johannes 14, Vers 6 gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Damit sagt er, ich bin nicht nur die Wahrheit, sondern ich bin auch dieser Gürtel. Ich bin diese Wahrheit, mit der ihr euch ankleiden sollt. Jeden Tag sollt ihr mich als Gürtel anziehen, weil ich derjenige bin, der alles zusammenhält. Ich bin derjenige, der dich und alle deine Mitchristen zusammenhält. Leider konnten wir das in der Corona-Krise merken, Land auf, Land ab, dass Gemeinden auseinandergeflogen sind. Weil es nicht mehr um Jesus Christus im Zentrum ging, sondern irgendwelche Fragen, wie wir uns schützen können, wie wir am besten die Corona-Regeln umsetzen können, wie weit wir unsere Freiheit auch ausleben können oder nicht. Und ich habe in vielen Gemeinden Land auf, Land ab gemerkt, dass diese Fragen im Zentrum standen und nicht mehr Jesus Christus. Ich weiß, jede Gemeinde hat darum gerungen. Wie gehen wir damit um? Auch wir mussten damit ringen. Aber wir haben gesagt, wenn Christus aus dem Zentrum verschwindet, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann hält Jesus Christus uns nicht mehr als Gemeinde zusammen. Und deshalb ist es gut, dass wir am ehesten den Gürtel angucken. Jesus Christus, der alles zusammenhält. Und deshalb ist es so wichtig, wenn wir wie diese alte Frau morgens beten, dann bitten wir Gott, Herr, komm in unser Leben mit deiner Wahrheit, mit deiner Wahrhaftigkeit. Und wenn ich mit Menschen umgehe an diesem Tag, dann bitte ich dich, dass du diese Begegnung dass du sie bestimmst, dass du uns zusammenhältst, dass du mein Handeln bestimmst. Und Wahrheit meint nicht nur, dass wir Jesus Christus anziehen, dass wir Jesus Christus in unseren Alltag nehmen, sondern dass wir selbst auch unseren Charakter wahrhaftig halten, dass wir wahrhaftig sind in dem Umgang mit anderen Menschen, dass wir uns selbst nichts vormachen. Und das ist eine Sache, die ich sehr häufig bei Christen erlebe, dass sie sich gegenüber nicht ehrlich sind. Im Umgang mit ihren Fehlern, mit ihren Charakterschwächen. Kennt ihr doch auch, oder? Ist doch nicht so schlimm. Machen doch andere auch. Das, was in der Bibel steht, galt damals, aber nicht mehr heute. Das wird häufig gesagt, indem man seinen Lebensstil rechtfertigen möchte. Und manchmal wird das sogar sehr christlich, manchmal sehr, sehr biblisch begründet. Das macht doch nichts. Jesus Christus ist doch sowieso dafür gestorben. Und so versuchen wir, nicht wahrhaftig mit dem umzugehen, was die Bibel sagt. Und was passiert dann, wenn wir diese Wahrheit nicht anlegen, wenn wir nicht wahrhaftig sind? Dann ist unser Rock, unser Kleid nicht umgürtet, das Schwert hält nicht, alles andere fällt einfach auseinander. Und deshalb ist es so gut und so wichtig, dass wir wahrhaftig sind. Vor uns selbst, aber auch vor allem vor Gott. Auch in Bezug auf unsere Fehler, auf unsere Schwächen, auf unsere Sünden. Ich habe in irgendeinem Buch, ich weiß leider nicht mehr, wo ich das gelesen habe, habe ich mal gelesen, besser du bringst deine Sünden zu Gott, als dass dir der Teufel dein Versagen vorhält. Weil dann entstehen noch mehr geistliche Kämpfe. Weil dann ist der Heilige Geist derjenige, der uns das vorhält und fragt, hey, da gibt es doch Punkte in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und der Heilige Geist, er klopft gerade gegen dein Herz und sagt, guck mal, das sind Dinge in deinem Leben, die laut Bibel nicht in Ordnung sind. Da, wo du nicht wahrhaftig bist, da, wo du nicht ehrlich dir gegenüber bist. Und deshalb nimm Jesus Christus in dein Leben, den Gürtel der Wahrheit, und bring das vor Jesus Christus. Das zweite ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und da lesen wir auch in 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Christus, die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Du kannst vor Gott nur dann bestehen, wenn du Jesus Christus in dein Leben, in dein Herz aufnimmst. Sonst wirst du vor Gott nicht bestehen können. Sonst versuchst du aus eigener Rechtfertigung, aus eigenen Werken vor Gott zu bestehen und du wirst merken, dass du scheitern wirst. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Brustpanzer Jesus Christus als Gerechtigkeit, als Kleid der Gerechtigkeit anziehen. Stell dir mal vor, und jetzt gehe ich nochmal zurück zu dem Gürtel der Wahrheit, stell dir mal vor, du stehst nackt vor Gott. Und da möchte ich nochmal erinnern an die erste Sünde. Adam und Eva haben gesündigt und waren schamlos vor Gott. Sie waren nackt und haben sich nicht geschämt. Erst als die Sünde ins Leben kam, haben sie gemerkt, wir sind nackt. Wir stehen völlig nackt vor Gott da. Und wenn jetzt Gott am Abend zu uns in den Garten kommt, oh, dann stehen wir völlig beschämt vor Gott da, weil die Sünde uns von unserem Herrn trennt. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich versucht, selbst zu kleiden. Sie haben sich selbst Feigenblätter genommen, um sich damit ein Kleid zu machen. Und Gott sagt, das reicht nicht. Du hast gesündigt. Adam, du hast gesündigt, Eva, du hast gesündigt, Mark. Und da reicht es nicht, wenn du anfängst, Feigenblätter zum Schutz zu nehmen, sondern du brauchst was ganz anderes. Du brauchst mein Kleid. Du brauchst das Kleid der Gerechtigkeit. Das ist das Einzige, was zählt. Auch wenn die Pfeile des Satans um dich rumschwirren. Und in der Bibel gibt es für mich eine sehr humorvolle Situation. Sie wird uns beschrieben in 2. Chronik von Ahab, dem König Ahab. Er geht in eine Schlacht und steht da auf seinem Streitwagen. Und ich möchte euch ein Vers lesen in 2. Korinther 18, Vers 33. Da steht, aber ein Mann spannte seinen Bogen aus Geratewohl und traf den König von Israel zwischen den Fugen des Brustpanzers. Da sprach er zu seinem Wagenlenker, wende um und bringe mich aus dem Heer, denn ich bin verwundet. Was ist da so witzig dran? Da ist einer, der nimmt Pfeil und Bogen und denkt, oh, irgendwie ziehe ich mal, oh, zack, und trifft einen Volltreffer. Da war Ahab auf dem Schlachtfeld, aber er und viele andere Soldaten auch. Und aufs Geratewohl, also einfach mal einen Schuss ins Blaue hinein und zack, er trifft. Und das erlebe ich auch bei unseren geistlichen Kämpfen. Dass Satan einfach mal einen Pfeil abschießt und meistens mitten ins Herz trifft. Mitten dahin trifft, wo wir verwundbar sind. Da, wo unsere Schwachstelle ist. Da, wo unsere Achillesferse ist. Gerade wohl einfach mal Zweifel sehen. Einfach mal versuchen, ob wir da eine Schwäche haben. Aufs Geratewohl einfach mal den Samen des Zweifels säen. Und oftmals trifft es ins Schwarze. Sollte Gott wirklich gesagt haben, so wie die Schlange das bei Adam und Eva gemacht haben, so macht es der Satan auch. Einfach mal Zweifel sehen, gucken, ob es hilft, ob es zum Ziel führt. Das Dritte, die Stiefel. Das sind die Stiefel des Friedens, so werden sie hier beschrieben. In Epheser 2, Vers 14 weist das wieder auf Jesus Christus hin. Denn Jesus Christus, er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Die Feindschaft zwischen zwei Gruppen, zwischen den Juden und den Heiden. Zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Das sagt Paulus in dem gleichen Buch, in dem er über die Waffenrüstung Gottes geredet hat. Paulus wusste, dass es in der Gemeinde Streit gibt, Unfrieden geben kann. Es war für Paulus nichts fremd und viele geistliche Kämpfe haben wir auch innerhalb der Gläubigen, innerhalb der Gemeinde auszufechten. Und ich brauche euch als Gemeinde nichts zu sagen, was das bedeutet, wenn Spaltung, wenn Kämpfe innerhalb von einer Gemeinde stattfinden. Auch das benutzt der Satan, Unfrieden zu stiften. Und jetzt kommt die Bibel und sagt, Jesus Christus ist unser Friede. Jesus Christus, er sollte ins Zentrum jeder Gemeinde, auch jedes Gemeindekonflikts gestellt werden. Weil ohne Christus fliegt uns die ganze Sache um die Ohren. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von diesen Sandalen damals. Man hat damals unter die Füße so Spikes getan, die sehen ein bisschen anders aus. Ja, aber man hat diese Stollen, diese Spikes unter die Sandalen gemacht, damit man, wenn man im Kampf Mann gegen Mann auf dem Schlachtfeld stand, dass man dann einen festen Stand hatte. Und die Bibel, Paulus sagt das, er sagt, ey, guck mal, da wie bei den Römern, so ist es auch in unserem geistlichen Leben, wenn wir keinen festen Stand haben, dann rutschen wir weg. Wenn wir keinen Frieden in unserem Herzen haben, wenn wir keinen Frieden in unseren Beziehungen haben, dann haben wir keinen festen Stand. Dann ist das Fundament, auf dem wir stehen, ist das ein glitschiger Boden, in dem wir nicht feststehen können. Und deshalb ist das Gebet so wichtig. Das Gebet für unseren Frieden, für den Frieden in unseren Ehen, in unseren Familien und in unseren Gemeinden, in unseren zwischenmenschlichen Bereichen, damit wir standhaft sein können. Weil die Kämpfe, sie kommen. Ich habe es gelesen. Wir sind dazu bestimmt, in Kämpfe hineinzugeraten. Wir sind in diesen geistlichen Kampf zwischen Himmel und Hölle hineingestellt. Satan wird es immer geben, solange diese Erde da ist. Und diese Spannung zwischen Gott und Satan wird es bis ans Ende der Tage geben. Und es wird auch immer so sein, dass der Satan immer versuchen will, obwohl er schon verloren hat, dein Herz wieder von Jesus Christus abzuziehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns selbst nichts vormachen sollten. Wir sollten uns selbst nichts vormachen, sondern sollten immer damit rechnen, dass der Satan versucht, dich anzugreifen. Und ihr kennt das auch. Wenn ihr gute Zeiten im Glauben habt, zum Beispiel jetzt nach der Urlaubszeit, wart ihr vielleicht auf einer christlichen Freizeit oder hattet viel Zeit, euch mit der Bibel zu beschäftigen, dann ist das unausweichlich, wenn ihr zurück in euren Alltag kommt, dass Satan versuchen wird, euch das auszureden, euch zu testen, euch das abspenstig zu machen. Und deshalb, wenn es euch gut geht, dann seid gewiss, die Angriffe werden kommen. Und deshalb ist es gut, auch wenn es euch gut geht, jetzt schon zu beten und die Waffenrüstung Gottes anzulegen. Ich finde das ganz interessant. Es gibt ja im Deutschen eine Redewendung, das heißt entrüstet sein. Warst du schon mal entrüstet über jemanden anders? Also hast du dich schon mal über jemanden beklagt? Hast du dich schon mal jemanden so richtig angeklagt? Entrüstet zu sein, was die Ältesten in der Gemeinde machen, was die da wieder verzapfen, ohne uns zu fragen, ohne irgendwie sich Gedanken zu machen. Und ihr wart so richtig entrüstet. Übertragen wir das mal aufs Geistliche. Wenn du dich entrüstest, dann ziehst du den Brustpanzer der Gerechtigkeit aus, den Helm des Heils ziehst du ab. Das nennt das Wort wörtlich, wenn du dich selbst entrüstest. Und deshalb ist es so gut, wenn du dich über andere entrüstest, dass du dich mal fragst, ob du dann wirklich noch Christus in deinem Herzen hast, dass er da regiert und dass er über diese Situation bestimmen darf. Ob du noch die Waffenrüstung Gottes anhast. Oder ob du nicht lieber Paulus Rat in Anspruch nehmen solltest, in Vers 18, indem ihr betet alle Zeit für alle Heiligen. Für alle Heiligen, damit sind auch die Ältesten gemeint. Sind auch die gemeint, über die du dich vielleicht entrüstest. Deshalb ist es gut, sich mal zu fragen, wie man sich in den Beziehungen, in den christlichen Beziehungen verhält. Wir kommen zum nächsten, zu einem vierten, dem Schild. Im Psalm 28, Vers 7 steht, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Paulus hatte ja die Römer vor Augen. Israel war damals unter römischer Besatzung und die Römer hatten solch eine Formation. Das ist die Schildkrötenformation. Also hat man gesagt, wenn wir zusammenbleiben und wenn wir alle unsere Schilder sozusagen in dieser Formation zusammentun, dann kann uns nichts passieren. Dann sind wir von allen Seiten und von oben sind wir geschützt. Und die Römer, sie haben was verstanden, was ich glaube, was wir in unserer christlichen Gemeinschaft immer wieder uns in Erinnerung rufen müssen. Nämlich den Schutz und die Stärke der Gemeinschaft. Es ist so wichtig, dass wir uns als Kollektiv, als Zusammenschluss, als Gemeinde verstehen. Gott wollte Gemeinde, weil er gesagt hat, in Gemeinschaft sind wir stark. In Gemeinschaft sind wir mehr geschützt, als wenn wir einzeln über das Schlachtfeld laufen. Wenn wir zusammen unterwegs sind, wenn wir zusammen kämpfen, dann können Gebete anderer schützen. Und vielleicht kennst du das auch, dass du das selber kennst oder Menschen kennst, die Phasen in ihrem Leben haben, wo sie gesagt haben, boah, ich kann gerade nicht beten. Ich kann gerade nicht loben. Ich kann gerade nicht danken. Ich habe gerade Probleme, die Beziehung mit Gott zu pflegen. Bitte betet du für mich? Und da ist es wichtig, dass wir die Schilder alle zusammentun und dass wir zusammen uns gegenseitig schützen vor den Angriffen, vor den Pfeilen des Satans. Damals hat man diese Schilde auch getränkt. Das fand ich ganz interessant, als ich nochmal nachgeguckt habe, wie das damals war, hat man diese Schilde, die aus Leder waren, mit Öl getränkt, damit die Pfeile gelöscht wurden, wenn sie da auf die Schilde prallten. Es waren ja auch damals feurige Pfeile. Oder damit sie abprallten, wenn sie schräg auf die Schilde führen. Was für ein schönes Bild, was Paulus hier benutzt. In der Bibel steht, dass der Heilige oder wird der Heilige Geist auch mit Öl beschrieben. Und deshalb ist es gut, dass wir unsere Abwehrkräfte im Heiligen Geist suchen, dass er unsere Stärke ist, dass er derjenige ist, der uns Kraft gibt, dass wir in dem Gebet darum bitten, dass der Heilige Geist uns schützt, dass er unser Herz bewahrt vor den Angriffen des Satans. Komme ich zum fünften, zum Helm, der hier auch beschrieben wird, der Helm des Heils. Ist euch mal aufgefallen, dass die meisten Angriffe des Satans unsere Gedanken betreffen? Die meisten Angriffe sind bei uns im Kopf. Das sind Dinge, wo ich denke, ja, es ist gut, dass wir einen Helm aufziehen, damit die Pfeile nicht durch unseren Kopf hindurchgehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Helm des Heils anziehen. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht auch über Jesus: und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist uns kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir selig werden sollen. Und hier die Frage an dich: hast du Heilsgewissheit? Bist du dir darüber gewiss, dass Jesus dein Heil am Kreuz errungen, erworben und dass er Jesus Christus gesiegt hat? Kannst du das so unterschreiben? Kannst du das gerade nicht nur vom Kopf, sondern auch von deinem Herzen her mit einem vollen Ja unterstreichen? Und ich finde das so wichtig, dass wir diese Heilsgewissheit haben. Auch jetzt schon, wenn wir Jesus noch nicht sehen, wenn wir noch daran glauben, dass Jesus uns einmal den Himmel öffnen wird. Es ist so wichtig, dieses Heils, diese Heilsgewissheit zu haben. Und da geht es nicht ohne das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes spricht dir dieses Heil zu in Jesus Christus. Nur im Wort Gottes wirst du diese Gewissheit erlangen, dass du das Heil hast. Weil es Versprechungen, weil es Verheißungen Gottes sind, auf die das Heil gründen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir auch in deinen geistlichen Kämpfen sicher bist, dass Jesus Christus dein Heil ist. Dass das Kreuz Realität ist. Und dass das nicht nur eine Fiktion ist, sondern dass das Kreuz und das, was Jesus am Kreuz getan hat, nämlich deine Sünden weggenommen hat, diese Trennung zwischen dir und Gott, dass das Wirklichkeit ist. Und sonst bekommst du keine Gewissheit. Sonst gibt es nur so ein diffuses, ein hoffentlich reicht es. Hoffentlich reicht es an das, was ich geglaubt hat. Aber ihr werdet merken, dass das keine Befriedigung gibt in eurem Leben hier, in euren geistlichen Kämpfen, sondern ich bete dafür, dass jeder diese Gewissheit bekommt, dass das, was Jesus getan hat, Wirklichkeit ist und auch Bestand hat. Er, Jesus Christus, ist das Heil. Nachzulesen in den ersten vier Kapiteln des Epheserbriefes. Paulus geht davon aus und das ist sein Fundament. Ich möchte zwei Verse lesen aus Epheser Kapitel 2, die Verse 8 und 9, weil ich das für sehr zentral halte. Da steht Epheser 2, die Verse 8 und 9: denn aus Glaube seid ihr selig geworden. Selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Nicht was du tust, ist entscheidend, sondern das, was Jesus Christus für dich getan hat. Und das ist der Schlüssel für dein Heil, für deine Heilsgewissheit. Auf Jesus Christus blicken, aufs Kreuz blicken und nicht auf das, was du tust, was du falsch machst oder was du nicht tust. Dann wirst du merken, dass du verzweifelt bist. Dann wirst du merken, dass noch mehr feurige Pfeile durch dein Hirn schießen. Und deshalb blick auf Jesus Christus. Das, was auch Paulus mit der Waffenrüstung macht, 6-mal guckt er auf Jesus Christus, auf ihn als die Wahrheit, als auf ihn, der unsere Gerechtigkeit ist, der Stiefel des Friedens. Und ich komme zum Letzten, zum Schwert. In Johannes 1, Vers 14 steht dieses ganz bekannte Wort: und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Damit ist Jesus Christus gemeint. Jesus Christus wurde Mensch. Das Wort Gottes wurde Mensch. Und dann lesen wir weiter, dass das Wort Gottes ist wie ein Schwert, wie ein zweischneidiges Schwert, das durchtrennt Mark und Bein. Die Bibel, das Wort Gottes, Jesus Christus ist es, der diese Schärfe hat. Und deshalb ist neben dem Gebet das Bibellesen auch so wichtig, damit wir gestärkt werden, dass wir Jesus Christus immer mehr kennenlernen. Kommen wir zu einem dritten Punkt und letzten Punkt, ganz kurz. Das Gebet als Abwehrkraft. Das sagt Paulus in Vers 18, indem ihr alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist betet und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Betest du? Das ist die entscheidende Frage. Nicht wie viel du betest, sondern betest du überhaupt? Betest du? Weil das die Abwehrkräfte in deinem geistlichen Leben sind. Ich habe euch ein letztes oder zwei letzte Bilder mitgebracht, damit möchte ich auch schließen. Wir haben ja nicht nur den Krieg in der Ukraine, sondern auch den Krieg im Nahen Osten, also in Israel. Und das habt ihr vielleicht gehört, Deutschland hat es jetzt auch bestellt, das ist das Abwehrsystem der Israeliten, Iron Dome heißt das. Iron Dome, das ist die, unten seht ihr diese Batterie an Raketen, und wenn aus dem Libanon zum Beispiel oder aus dem Nachbar, aus dem Gazastreifen, wenn da Raketen abgefeuert sind, dann ist das dieses intelligente Abwehrsystem, was 90% aller Raketen abfangen kann. Dann habe ich mal gelesen, warum nur 90? Das Iron Dome, das Abwehrsystem, ist so intelligent, es erkennt auch, wenn Raketen auf unbemanntes Gebiet runterkommen. Das heißt, wenn Raketen auf unbemanntes Gebiet runterkommen, dann lässt Iron Dome die Raketen fliegen, weil sie sagen, wird keinen Schaden anrichten. Und dann habe ich mal geguckt, wie viel so eine Rakete kostet. Was meint ihr? Ja, so eine 500.000 kostet so ein Ding. Da seht ihr mal, was sich das Land Israel kosten lässt, um für die Sicherheit zu sorgen und für Abwehr des Volkes, der Bevölkerung zu sorgen. Es kostet dich Überwindung zu beten. Es wird dich Zeit kosten zu beten. Aber da musst du abwägen, was ist dir wichtiger. Und deshalb sagt Paulus, betet. Betet alle Zeit, damit ihr die Waffen, die Pfeile des Teufels auslöschen könnt. Und deshalb ist es wichtig, in Gebetskämpfen, die wir alle haben, zu beten. Und das möchte ich am Ende tun. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir haben heute Morgen auf dich geblickt, der du unser Heil bist, der du unsere Gerechtigkeit bist, der die Wahrheit ist, der alles in allem ist. Herr, und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass wir dich in unseren Alltag mit hineinnehmen, dass wir in dir bleiben, so wie du in uns bist. Und himmlischer Vater, wir bitten dich darum, dass du uns immer wieder zeigst, wo wir auch für andere Menschen beten sollen, vielleicht auch müssen. Wo Menschen angefochten sind, wo sie diese Pfeile des Satans ganz besonders merken. Und da bitte ich dich vor allem für Menschen, die dein Wort verbreiten, sei es Pastoren, sei es Älteste, sei es Missionare, sei es Menschen, die in irgendeiner Weise im Verkündigungsdienst stehen. Ich bitte dich darum, dass du sie schützt und dass wir auch für sie beten. Herr, und wir bitten dich auch darum, dass du unsere Herzen bewahrst. Wir bitten dich darum, dass du unsere Herzen schützt, dass du eine Schutzmauer, ein Panzer um unser Herz drumherum legst, dass die Pfeile des Satans unser Herz nicht treffen können. Amen.